Hey, ich bin Edgar.
Und ich bin Sandra.
Und wir sind von den Dogspotters.
Wir sind die Jugendredaktion des 65. Internationalen Dokumentar- und Animationsfilmfestivals in Leipzig.
Genau. Dieses Jahr gibt es ganze 255 Filme in den unterschiedlichsten Wettbewerben und Kategorien.
Und am Samstag wurden die Preise verliehen, wie zum Beispiel die goldenen und silbernen Tauben. Wer hat die denn dieses Jahr gewonnen, Edgar?
Also die goldene Taube im internationalen Wettbewerb für langer Dokumentar- und Animationsfilm ging an Anhell 69 von Theo Montoya. Und im deutschen Wettbewerb ging die goldene Taube an Die toten Vögel sind oben von Sönje Storm.
Außerdem ging die goldene Taube für den kurzen Dokumentarfilm an Will You Look at Me und die goldene Taube für den kurzen Animationsfilm an Misaligned. Die goldene Taube vom Publikumspreis ging an den Film Drei Frauen.
Und wir haben das Doc-Film-Festival für eine Woche als Journalisten begleitet. Aber was haben wir über die Woche denn eigentlich so gemacht?
Wir haben Filme geschaut, Interviews geführt und geschnitten, natürlich auf der Arte-Party gefeiert, Umfragen gemacht, Beiträge geschrieben und noch ganz viel mehr.
Also lassen wir die Woche doch mal Revue passieren.
Wir wollen euch nämlich jetzt einen kleinen Einblick in unsere Arbeit über die Woche geben. Zum Beispiel unser Interview mit Christoph Terhechte, dem Festivaldirektor.
Eine Unterhaltung mit einem Zuschauer über seine ganz besondere Verbindung zum Dokumentarfilm Delicado.
Der Rubrik Kids Doc.
Und auch noch ein Interview mit der Filmemacherin und Protagonistin des Films Uncanny Me.
Aber davor hört ihr noch Lost Ones. Ich war ja leider die ersten zwei Tage noch krank und deshalb nicht dabei bei den Dogspotters. Was ist denn da so passiert?
Also am ersten Tag sind wir in der Redaktion angekommen und haben uns ganz klassisch erstmal kennengelernt. Viel Zeit zum Aufatmen gab es allerdings nicht. Uns wurden direkt Filmempfehlungen von einer der Kuratorinnen gegeben und danach gab es direkt Fotoshootings sowie das Be Real Reel, das ihr euch gerne auf unserem Instagram-Account Dogspotters ansehen könnt.
Und am zweiten Tag?
Am zweiten Tag war unsere Hauptaufgabe die Interviewvorbereitung, da wir gegen Nachmittag Christoph Terhechte, den Festivaldirektor, und Lars Rummel von Doc Neuland interviewt haben. Somit saßen wir den ganzen Vormittag an Kamera, Licht und Ton und dann ging es auch schon direkt los.
Das Interview mit Christoph hast du doch geführt, oder?
Genau, das erste Interview der Woche hat auch noch ziemlich viel Nerven gekostet, aber es hat sich schnell eingependelt und Spaß gemacht.
Na dann, lass da doch gleich mal reinhören.
Hey, ich bin Edgar von den Dogspotters und sitze hier mit Christoph Terhechte, dem Festivalleiter der Dog Leipzig. Erstmal danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns heute Rede und Antwort zu stehen. Und wie sieht denn dann heute Ihr Tag aus und wie wird er dann in der Festivalwoche aussehen?
Heute ist ruhig. Ich bin spät aufgestanden, letzte Gelegenheit auszuschlafen quasi. Und drehe so meine Runden und schaue, wie es dem Team in den verschiedenen Locations geht. Seit ein paar Tagen ist das Büro richtig ausgeräumt. Es steht da kein einziger Stuhl oder kein einziger Schreibtisch in manchen Ecken mehr rum, weil die alle hier für das Festivalzentrum dienen. Ab morgen wird es dann richtig intensiv. Da ist jeden Morgen ab 9 Uhr Vorbesprechung im Büro und danach irgendwo zwischen 17 und 23 Terminen am Tag. Das ist wirklich für mich anders als für die meisten im Team, die halt eine bestimmte Aufgabe haben und an einem Ort eingesetzt sind, so dass ich sehr viel rumrenne und mal hier Hallo sage und mal dort auf Wiedersehen. Und zwischendurch darf ich dann auch mal im Kino sitzen und mir einen Film mit angucken, nämlich da, wo ich hinterher selber moderiere. Das mache ich aber nur zweimal. Und dann gibt es eine Moderation von einer der Meisterklassen, nämlich mit Mila Turajlic. Da habe ich gesagt, das will ich auf jeden Fall selbst machen. Aber meistens ist es wirklich dieses Hin- und Herspringen und an allen Orten gleichzeitig sein.
Was wäre denn dann so das, was Sie vor und auch in der Festivalwoche am liebsten machen?
Also was ich am liebsten machen würde, wenn ich Zuschauer wäre, würde ich mir die gesamte Retrospektive angucken, weil das sind größtenteils Filme, die ich noch nicht kenne. Ich kenne einige der langen, aber die kurzen nicht. Und mir so ein paar Rosinen aus dem Programm picken. Ich bin jemand, der auf anderen Festivals tatsächlich die ganze Zeit im Kino sitzt und nicht so viel Networking macht, sondern einfach großen Spaß dran hat, Filme zu entdecken. Aber von dem, was ich jetzt tatsächlich in der nächsten Woche zu tun habe, denke ich, sind diese liebsten Momente eben genau die, wo ich Gesprächsmoderationen machen kann, wo man dann wirklich tiefer einsteigt in die Sujets.
Was macht denn dann so das diesjährige Doc-Festival aus?
Zum einen ist es natürlich die Rückkehr in die Kinos, also hinweg von dieser im Wesentlichen digitalen Vermittlung. Vor 2 Jahren hatten wir vor allem das und nur sehr wenig Kinozuschauer. Letztes Jahr hatten wir immerhin ein paar Gäste, aber dieses Jahr sind alle Corona-Regeln gefallen. Wir empfehlen nach wie vor dringend, dass man eine Maske im Kino trägt. Mache ich dann auch, wenn ich im Publikum sitze. Aber zumindest wird niemand mehr ausgeschlossen. Aber klar, das Festival steht auch für ein paar andere Dinge in diesem Jahr. Wir haben einen Animationsschwerpunkt, das ist ganz wichtig, weil es heißt halt Doc Leipzig. Die Leipziger sagen die Doc-Woche. Aber da fehlt der Animationsfilm. Und der Animationsfilm ist uns wichtig. Deswegen haben wir als Eröffnungsfilm einen Animationsfilm ausgewählt. Wir haben sehr viele Programme, die sich rund um den Animationsfilm bewegen, einen eigenen Talk dazu. Und am Freitag auch in dem Branchenprogramm Doc Industry, ein Tag, der sich vor allem dem Animationsfilm widmet und wo wir eine engere Vernetzung der beiden Szenen, der Dokumentar- und der Animationsfilmbranche, anstreben. Das ist das zweite Zeichen quasi, unter dem Doc Leipzig 2022 steht. Und der dritte Punkt ist natürlich die Ukraine. Der Überfall Russlands auf die Ukraine war im Februar, das heißt, bevor wir unsere Filmauswahl getroffen haben, natürlich war die beeinflusst davon. Wir haben dem Partnerfestival DocuDays UA in Kiew eine Bühne gegeben, um das Festival, was die im März nicht physisch stattfinden lassen konnten, hier auch im Kino vor Zuschauern zu wiederholen. Und wir haben in den anderen Programmen sehr viele ukrainische Filme gezeigt. Mein größtes Bedauern ist eigentlich, dass wir nicht die Zeit haben, so auch auf den Iran zu reagieren, weil wir selbstverständlich uns solidarisch zeigen mit den Frauen, die dort gerade demonstrieren, mit allen Protesten, mit allen Menschen im Iran, die endlich wieder einen Hauch von Freiheit am Horizont entdecken. Und ich hoffe sehr, dass das nicht schief geht, sondern dass es zu einem guten Ende führt. Nur im Filmprogramm konnten wir das nicht mehr unterstützen, dafür fehlte die Zeit. So kurzfristig kann man nicht reagieren. Und Film ist ja auch ein etwas träges Medium. Aber ja, das sind so die wesentlichen Elemente.
Also Sie haben jetzt schon die Corona-Thematik angesprochen und das diesjährige Doc-Festival ist ja jetzt das erste, das quasi wieder ohne große Einschränkungen stattfinden kann. Was wären denn jetzt aber so Änderungen, die das Doc-Festival über die letzten paar Jahre mitgenommen hat, auch jetzt aus der Corona-Zeit?
Ja, also wir haben natürlich, als wir 2020 die erste Pandemie-Ausgabe hatten, sehr lang nachgedacht, wie wir sinnvoll darauf reagieren können. Einige andere Festivals mussten ja ganz abgesagt werden. Wir hatten das Glück, dass uns das nicht ereilte. Und wir haben auch große Anstrengungen unternommen, um bestimmte Veranstaltungen wirklich komplett hybrid stattfinden zu lassen. Also hier im Cinestar bei den Wettbewerbsfilmen jeden Nachmittag und Abend war es tatsächlich so, dass Zuschauer von zu Hause aus mit den Zuschauern im Saal so verschaltet waren, dass man gemeinsam an der Diskussion teilnehmen konnte, wo die Diskussionsteilnehmer dann eben auch auf verschiedenen Kontinenten saßen. War ein irrwitziger Aufwand. Aber es gibt bestimmte Elemente, die wir trotzdem aus diesen beiden Editionen übernommen haben. Dazu gehört der Docstream, der in diesem Jahr nur noch eine Auswahl, also ausgezeichnete Filme, wie wir sagen, da sind hoffentlich möglichst viele Preisträger dabei, in der Woche nach dem Festival dann verfügbar machen für diejenigen, die hier in Leipzig Filme gucken und noch nicht genug gekriegt haben und noch eine Woche länger gucken wollen, beziehungsweise auch für die vielen, die anderswo in Deutschland gerne einen Blick ins Festival nehmen würden. Und es gibt dieses Jahr etwa 1800 Fachakkreditierte, die zum Festival kommen. Das heißt, 1600 kommen tatsächlich auch und sind vor Ort. Und 200 nehmen online teil. Das ist möglich. Wir haben sowohl Online-Meetings mit anderen Fachteilnehmern organisiert, als auch ein Streaming von bestimmten Veranstaltungen und einige Talks, die man wirklich komplett über Zoom hat und wo man dann von hier oder dort teilnehmen kann. Aber dass das nicht die Regel wird, zeigen ja schon diese Zahlen. Also wenn 200 von 1800 nicht hierher kommen, dann sind das gerade mal 11%. Und das ist okay, finde ich.
Sie selbst sind ja jetzt schon als drittes Jahr bei der Doc Leipzig und da wächst man ja natürlich auch persönlich.
Ja.
Was haben Sie denn jetzt so in Ihrer Zeit bei der Doc Leipzig mitgenommen?
Also ich habe vor Doc Leipzig schon auf anderen Festivals gearbeitet, schon 2 Jahrzehnte. Das heißt, die Prinzipien sind nicht neu, aber die Spezifika sind immer wieder ganz anders. Und die Art und Weise, wie ich hier ins Team eingebunden bin, ist eine andere, als sie das vorher gewesen ist. ich glaube, dass es für mich etwas ist, wo ich mich nochmal wiedererfinden musste. Nicht nur, weil es eine Fixierung auf Dokumentar- und Animationsfilm ist und eben kein Spielfilm, den ich bisher immer dabei hatte, sondern auch, weil diese Art, verantwortlich zu sein, auch für die geschäftlichen Dinge und damit auch für die Existenzen von fast 20 Menschen, die das ganze Jahr für Doc Leipzig arbeiten, nochmal eine andere Wahrnehmung mit sich bringt.
Sie haben jetzt schon gesagt, dass Sie abgesehen von der Doc auf auch anderen Festivals sind und dann hauptsächlich Filme gucken, anstatt dort mitzuwirken. Beschränken Sie sich da immer noch auf Dokumentarfilme oder erforschen Sie dann auch andere Genres?
Nein, überhaupt nicht. Also ich gucke mir alles Mögliche an. Nicht nur auf Festivals, sondern auch, wenn ich abends den Fernseher anmache. Und meistens ist es Criterion Channel, was ich mir angucke. Da gibt es das tollste cinephile Angebot. Ich gucke mir alles an, weil das wäre wirklich Fachidiotentum. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man mitkriegt, was anderswo los ist. Und ganz ehrlich, die Grenze zwischen Dokumentar und Spielfilm ist so fließend, dass es ganz schwer ist zu sagen, bis hierher und nicht weiter.
So, und jetzt zum Abschluss unseres kleinen Interviews. Gibt es denn einen Film, der Doc Leipzig dieses Jahr, dass Sie mir, den Docspotters und auch unseren Zuschauern quasi ans Herz legen könnten, den wir definitiv gucken sollten?
Die Frage ist mir natürlich schon häufiger gestellt worden und eigentlich muss ich sagen, nein, ich bin der Leiter, ich kann hier keinen Film aus den Wettbewerben empfehlen, weil das wäre einseitige Bevorteilung. Und gerade deswegen beantworte ich die Frage jedes Mal anders. Und ich glaube, heute würde ich empfehlen, sich anzuschauen The Other Side of Everything von Mila Turajlic, der die Hommage gewidmet ist. Der Film ist schon ein paar Jahre alt. Es ist ein Film über ihre Mutter. Und es ist ein Film über jugoslawische Geschichte und ein Film über Familie. Vor allem ist es aber ein Film über den enormen Mut, den es braucht, um gegen eine politische Entwicklung, die unheilvoll ist, aufzubegehren und alles zu riskieren, um sich der entgegenzustellen. Denn die Mutter von Mila Turajlic, die Universitätsprofessorin für Mathematik, hat sich, ich glaube, es war 1991, das erste Mal öffentlich gegen Milosevic geäußert und war dann Sprachrohr der Anti-Milosevic-Bewegung in Serbien, was quasi die Nachfolge von Jugoslawien antrat. Und diesen Mut, den sie da zeigt, den vermittelt sie großartig in dem Film. Und nebenher ist es einfach ein Film darüber, wie es ist, in einem Land geboren zu werden, nämlich Jugoslawien, und in einem anderen dann sich plötzlich wiederzufinden, nämlich plötzlich nur noch Serbien. Und so ein bisschen können sich, glaube ich, die meisten Ostdeutschen mit, also zumindest wenn sie die Wende bewusst erlebt haben, mit diesem Thema auch identifizieren.
Mit diesem Interview ging die Woche doch dann echt gut los.
Das könnte man so sagen. Durch das Interview haben wir definitiv einen großen Einblick in die kommende Woche bekommen. Und falls ihr jetzt noch andere Interviews von uns finden wollt, könnt ihr gerne auf unserem Blog doc-botters.de nachsehen.
Und nun geht es auch gleich weiter mit einer besonderen Unterhaltung über den Dokumentarfilm Delicado aus dem Klimaprogramm Zeit zu handeln. Our House is on Fire.
Aber vorher hören wir noch Song 2 von Blur. Nun zu Delicado vom Regisseur Karl Malakunas. Ich habe den Film leider nicht geguckt, aber du kannst mir doch bestimmt mehr darüber erzählen, oder?
Klar. Delicado handelt von KlimaaktivistInnen auf Palawan, auf den philippinischen Inseln, die sich gegen die illegalen Regenwaldrodungen wehren und sich dabei selbst in Lebensgefahr bringen, indem sie zum Beispiel versuchen, die Segen für die Rodung zu sabotieren.
Wie fandest du den Film denn eigentlich?
Mir war eigentlich bewusst, dass es sehr hart wird, aber trotzdem hat es mich nochmal unerwartet getroffen. Es sterben ja sogar AktivistInnen und es war schon krass anzusehen, wie stark sie auch von der Regierung und den Autoritäten in den Philippinen unterdrückt wurden.
Und wir haben einen Bewohner der Insel zu einer spontanen Unterhaltung antreffen können, um mehr über die Geschehnisse erfahren zu können.
Mit welchem Eindruck oder mit welchem Gefühl gehen Sie nach dem Film hier raus? Also welches Gefühl haben Sie nach dem Anschauen des Filmes?
Ich habe ja Delicado gesehen, ne? Und das ist wirklich sehr persönlich für mich, weil ich komme von dieser Insel Palawan und ich kann einfach bestätigen, was das wirklich stimmt, alles, was sie gezeigt haben. Von Thema Umwelt und Ich bin kein Aktivist, aber ich bin mit der Bildungsarbeit für Klimagerechtigkeit und so weiter. Da rauszugehen von dem Film, man ist ein bisschen verloren, das Gefühl. Aber auch die Hoffnung, dass viele könnte noch vielleicht helfen, ne? Für die Zukunft, nicht nur für Palawanes, auch für die Welt.
Okay, danke. Und können Sie die Motivation vor Ort beschreiben, die die AktivistInnen haben, um zu dieser Zerstörung die zu verhindern? Wie können Sie das beschreiben?
Also die Zerstörung ist natürlich passiert immer. Und das Traurige dabei ist, dass die Menschen, die in die Politik, die eigentlich uns schützen sollte, die tun eigentlich das Gegenteil, was dem Mandat sozusagen. Ne? Das heißt, dass die Menschen muss dann überlegen, wie können die dann ihre Umwelt, ihre Umgebung wirklich schützen. Palawan ist ja der sogenannte Last Frontier, das heißt, das letzte Bastion von der Umwelt. Und die haben wirklich Schwierigkeiten. Also, wir brauchen immer Hilfe.
Okay, danke. Und jetzt noch eine Frage. Haben Sie einen Tipp für uns persönlich hier in Deutschland, wie wir dazu beitragen können, dass der Regenwald nicht abgeholzt wird?
Hier in Europa, in Deutschland, wir sind ja ein sicherer Gründer sozusagen, wenn etwas über Umweltkatastrophen gibt. Ne? Und wir verbrauchen so viel hier, vor allem Energie, Energieverbrauch, CO2-Ausstoß. Aber wir wissen ja gar nicht so viel, was passiert da in den globalen Süden, sagen wir mal. Ne? Und ja, das muss man natürlich wirklich erklären zu den Kindern, zu der nächsten Generation. Einfach vielleicht mit offenen Augen zu gucken.
Also einfach auch hier in solche Filme gehen und sich informieren über die Themen, über die Probleme, die dort sind.
Genau. Auch so vielleicht, es gibt auch viele Vereine hier, die dann über das Thema sprechen. Ja. Und dann kann man natürlich da wirklich genau sehen, was kann man persönlich als Beitrag für die Umwelt.
Zu Delicado haben wir auch eine Umfrage mit den KinobesucherInnen gemacht.
Diese und ganz viel weiteres findet ihr auf unserem Blog doc-botters.de. Aber nun erstmal die nächsten beiden Songs. Are We Still Friends von Tyler, the Creator und Scotton's Creek von Isaac Dunbar. Und dazwischen hört ihr noch das eben angesprochene Interview mit Lars Rummel, dem Doc Neuland Kurator.
Hi, ich bin Caro von den DocSpotters. Neben mir sitzt Lars Rummel, Kurator von Doc Neuland. Du bist ja seit 7 Jahren Kurator für diese Ausstellung. Wie bist du eigentlich zu der Aufgabe gekommen?
Wie bin ich Kurator geworden? Das war ein totaler Zufall. Ich habe gerade meinen Abschluss gemacht in Medienkommunikation und Psychologie und bin nach Leipzig gezogen, weil ich irgendwie Lust auf eine neue Stadt hatte. Habe dann freischaffend als Filmmacher gearbeitet und dann gab es eine Praktikumsausschreibung bei Doc. Und das war so das erste Projekt. Da hieß es auch noch gar nicht Doc Neuland. Das war noch ganz unklar, was es überhaupt werden soll. Und dann nach dem Jahr dachte ich, oh, das ist richtig schön, das macht Spaß und verbindet auch Dinge, die, also so Räumlichkeit, so Illusion von Film, Illusion von Räumlichkeit. Also da gehen so ganz viele Dinge mit einher und auch Räume zu gestalten und zu denken. Und habe da gemerkt, dass ich eine sehr große Leidenschaft habe. Und dann hat sich das über die Laufe der Jahre so entwickelt.
Die Ausstellung heißt ja dieses Jahr Thanks for Nothing. Was steckt eigentlich hinter diesem Titel?
Thanks for Nothing ist eine sehr große Frage, eine sehr große Beobachtung. Was steckt dahinter? Es geht vor allem erstmal um die ganz simple Beobachtung. Wir haben in unserer Gesellschaft global gesehen ganz schön viele Herausforderungen. Wenn man sich die Klimakrise anguckt, wenn man sich Luftbewegungen anguckt, wenn man sich Rechte anschaut, wie die in unterschiedlichen Ländern gehandhabt werden, so ganz schön was los irgendwie. Und gleichzeitig auch das Gefühl, dass unsere Welt ganz schön rasant ist. Es ist sehr kapitalistisch geprägt. Wir sind alle in einem ständigen Leistungsdruck. Also ich rede da in dem Moment vor allem von dem globalen Norden. Und durch das Internet sind wir sehr miteinander vernetzt. Wir haben ganz viele Zugänge zu Wissen auch, zu Fakten. Und gerade wenn man sich das mal anschaut, an dem Beispiel der Klimakrise, wir wissen all diese Dinge, aber eigentlich passiert auch nicht wirklich was. Und es wird immer weiter aufgeschoben, es werden immer wieder Entscheidungen getroffen, die doch nicht wirklich weiterführend sind. Und die Beobachtung ist, na gut, was wir jetzt nicht lösen, muss später gelöst werden. Also wir können das Problem jetzt ja nicht wegignorieren. Und Thanks for Nothing ist der Ausruf, den kommende Generationen sagen können und vollkommen zu Recht, wenn sie auf die Zeit jetzt zurückschauen. Wenn sie uns fragen würden, was habt ihr damals eigentlich gemacht? Ich glaube nicht so viel. Die Ausstellung handelt vor allem von einer individuellen Überforderung, die wir alle irgendwie fühlen, weil wir diese Aufgabe kennen, aber auch ganz alleine für uns gesehen gar nicht so richtig eine Wirkmächtigkeit empfinden oder auch eine Beweglichkeit auch haben. Und es ist eine Narrative in der Ausstellung von der individuellen Überforderung hin zu der Frage von kollektiver Verantwortlichkeit und kollektiver Solidarität füreinander.
Und hast du so bestimmte Kriterien, bei der du bei der Auswahl der Arbeiten drauf achtest?
Ich habe einen richtig großen Kriterienkatalog. Der wird auch jedes Jahr immer länger. Und der geht so von Ästhetik über Erzählweise, über Interaktivität, also wie wird auch mit dieser Welt gearbeitet. Vor allem aber auch immer die Frage, wie hängt eigentlich das Thema mit dem, was gezeigt wird? Wie hängt es mit dem zusammen, wie ich als Nutzerin in diese Welt reingehe? Also es sind ja virtuelle Welten. Das heißt, durch mich und meinen Körper wird diese Welt ja erst lebendig. Und da schauen wir immer ganz genau hin, was sind da eigentlich die Zusammenhänge? Dann gibt es natürlich auch mal so einen Punkt wie Aktualität des Themas. Dann gibt es noch total viele nerdy Sachen, die jetzt ganz weit führen würden. Aber natürlich auch, dadurch, dass das eine thematische Kuration ist, wie hängt es eigentlich mit dem Thema zusammen und was für Verbindungen kann es da geben? Und meistens sind die Themen so breit, dass theoretisch erstmal alles passen würde. Es ist immer eine Frage von Zusammenspiel. Und dann so als letztes Kriterium schauen wir auch immer, okay, wie ist eigentlich die Länderverteilung, wie ist eigentlich die Geschlechterverteilung und was wir bei der Auswahl auch machen, was ich sehr wichtig finde, ist, dass wir uns nur den Titel anschauen, das Produktionsjahr und das ist alles, was wir wissen, bevor wir uns diese Arbeit anschauen. Das heißt, dass man nicht vorher weiß, okay, das ist von der Person, die man vielleicht auch sogar schon kennt, sondern da versuchen, so unvoreingenommen wie möglich in den Sichtungsprozess zu gehen.
Okay, als Kurator hast du dann bestimmt schon richtig viele Projekte gesehen. Was war denn für dich persönlich die krasseste Extended Reality-Erfahrung?
Also ich habe schon echt viele, viele, viele Arbeiten gesehen im Laufe der Jahre, über 1000. Das ist total schwer zu beantworten, um ehrlich zu sein, weil es kommt immer ein bisschen darauf an, was man sich so anschaut. Geht es da um eine Provokation? So, da fallen mir ein paar Arbeiten ein. Geht es da um eine Ästhetik, die ich mindblowing fand und noch nie irgendwie drüber nachgedacht habe oder auch irgendwie Gefühl dafür hatte? Es gibt eine Arbeit, die ich vor ein paar Jahren gesehen habe, die heißt Collider. Die war sehr, sehr spannend. Da ging es darum, dass zwei Menschen es gleichzeitig machen. Es ging um Machtverhältnisse. Es ging in unterschiedliche Rollen. Einmal als eine Person wurden wir dazu eingeladen, uns zu befragen, wo wurde eigentlich Macht auf uns ausgeübt innerhalb unserer Biografie und wo haben wir uns auch machtlos gefühlt. Und das hat man erstmal nur über Kopfhörer gehört, das war gar nicht in der virtuellen Welt, sondern im abgeschlossenen kleinen Raum. Man konnte mit kleinen Figuren Bilder legen und mit diesem Gefühl geht man dann in eine Welt rein. Die andere Person hingegen, da hat es genau andersrum gefragt. Was für Macht hast du mal ausgeübt und was glaubst du, wie haben sich Leute da gefühlt? Innerhalb dieser VR war es dann so, dass ich die Brille aufbekommen habe, die andere Person die Controller hatte und es ging dann genau um dieses Spiel, dass ich mir meine Macht mal zurückhole, dass ich meine Wirksamkeit mal wieder empfinde. Und das Tolle an dieser Arbeit war, dass es nicht nur für zwei Personen gedacht war, sondern auch, dass man danach nochmal einen Fragenkatalog bekommen hat von Fragen, die man sich gegenseitig stellen kann und wie man sich gefühlt hat. Und diese Arbeit war wirklich, wirklich toll insofern, dass sie über das Virtuelle hinausgegangen ist, vom Physischen ausgegangen ist, um dann auch wieder in dem Physischen zu bleiben. Das heißt, es war quasi eine gesamte Narration drumherum. Okay. Aber es ist wirklich nur ein Beispiel und mir fallen bestimmt noch 20 ein. Also ich glaube, so die krasseste kann ich gar nicht benennen.
Und bei der Doc-Neuland schafft man ja wahrscheinlich dann gar nicht, sich alles anzuschauen. Hast du eine persönliche Empfehlung für uns?
Ich mache aus Prinzip keine persönlichen Empfehlungen. Okay. also die beste Antwort, die ich darauf geben kann, ist, dass was ich glaube, was mein Highlight ist so in der Ausstellung, ist immer, was sind eigentlich die Zwischenräume zwischen den Projekten? Also wenn ich jetzt Projekt A gesehen habe und mir dann nochmal Projekt B angucke, was macht das eigentlich auf? So, was ist der Zusammenhang? Und auch mal so das eigene Befragen von, okay, thanks for nothing, kommende Generation, okay, wie, was? Also so, und so vielleicht diese kleine Irritation, ich glaube, das ist das, was ich empfehlen kann.
Okay, cool. Was glaubst du denn eigentlich, in welche Richtung sich Extended Reality entwickeln wird? Und was braucht es Bestimmtes, damit das passieren kann auch?
Boah, das ist sehr komplex. Also es sind so zwei, ich würde zwei Stränge aufmachen. Also das eine ist so die Entwicklung um Meta, also dieser virtuelle kollektive Raum. Das geht mehr so in die Richtung von Befürchtung. Und das andere ist, was ist der Beitrag von Festivals um Kunst und Kultur? So wie ich das gerade einschätze, und das ist natürlich subjektiv und auch nur an dem, was ich gerade weiß. Ich schätze das schon so ein, dass es eine immer weitere Verlagerung auch in die virtuellen Welten geht. Wenn man sich Meta anschaut und was in diesen Testläufen schon passiert ist, ist es auch ein bisschen schockierend. Gerade auch so in dem Bereich NFTs, was digitale Tokens sind, wo gerade die Modeindustrie reingeht, wo unterschiedlichste Firmen reingehen, wo sich schon Grundstücke gekauft werden. Da gibt es nochmal unterschiedliche Startups, virtuelle Welten. Und ich finde und ich befürchte, dass ganz viele Mechanismen, die wir in der realen Welt haben, unter denen viele Menschen leiden und auch viele Existenzen und Biografien sehr, sehr erschwert werden, die werden gerade so eins zu eins übertragen. Also es gibt so ein Beispiel, als das gerade gelauncht wurde, gab es direkt eine Gruppenvergewaltigung von einer Person, die, also es ist natürlich eine virtuelle, aber trotzdem, was man dann sieht, so okay, was passiert da eigentlich und mit was für einer Ethik und was für einer Moral geht man da eigentlich rein? So, das ist meine Befürchtung, dass das da einfach nur noch schlimmer wird, weil es ja nur scheinbar virtuell ist und unsere Emotionen und unser Körper ist ja trotzdem beteiligt. Also das heißt, da passiert ja auch viel mit uns. Auf der anderen Seite, was ich hoffe, wo das hingeht, ist, dass wir als Festivals und auch die ganzen KünstlerInnen, die beteiligt sind, die aus ganz, ganz vielen Disziplinen kommen, die teilweise ArchitektInnen sind, die aus der Mode kommen, die aus der bildenden Kunst kommen, die MalerInnen sind, dass da noch viel mehr interdisziplinäres Arbeiten passiert und noch andere Wege begangen werden, die ich noch gar nicht benennen kann, weil mir da vielleicht auch sogar die Fantasie fehlt. Aber ich hoffe, dass dieser kollaborative Geist, der so in den letzten Jahren um dieses Medium entstanden ist, dass der weiter aufrechterhalten wird und quasi noch weiter geht und auch sogar als politisches Gegengewicht zu meinen Befürchtungen um virtuelle Welten und Übertragung, dass es auch da noch mal ein Gegengewicht gibt. Und so sehe ich auch diese Arbeit, dass wir dazu beitragen, eine Plattform zu schaffen für andere Narrativen, für andere Erlebnisräume, die mehr sind als Konsum, die vielleicht sogar eine Begegnung mit mir selbst sind, die Begegnung mit anderen sind, die Wissensvermittlung sind. Und vielleicht auch sogar trotz dessen, dass es eine digitale Erfahrung ist, auch was sehr Sinnliches sein können, was sehr Wahrhaftiges sein können. Und ich hoffe sehr, dass es weiterhin in diesem Bereich geht, in künstlerische Erfahrungsräume für BesucherInnen, um sich auch anders fühlen zu dürfen.
Nun hat das Doc natürlich nicht nur eine Auswahl an Dokumentar- und Animationsfilmen für Erwachsene, es gibt auch die Kinderrubrik Kids Doc. Dafür haben Mathilda, Ida, Martha und ich uns Mikros geschnappt und sind ins Kino gegangen zu den jüngeren Kinderfilmen, um anschließend die Meinung des Publikums einfangen zu können.
Und genau dazu wird Martha, die auch dabei war, jetzt mehr erzählen.
Hi, ich bin Martha von den Docspotters und zusammen mit Mathilda, Ida und Sandra war ich am Donnerstag im Passagekino in einer ganz besonderen Vorstellung, dem Kids Doc. Dort werden eine Reihe von Filmen gezeigt, die, ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, extra für Kinder zusammengestellt werden. Wir waren in einem Programm mit Filmen für alle, die mindestens 7 Jahre alt sind. Der Lärmpegel im Kino war natürlich überdurchschnittlich hoch. Doch am schlimmsten war er, kurz bevor die Vorstellung losging. Eine Moderatorin erzählte den Kindern nämlich, dass sie ganz laut Film abrufen müssten, damit der Filmvorführer mitbekommen könnte, dass die Aufführung starten kann. Ihr könnt es euch selber mal anhören, es war echt krass.
Unter 1, 2, 3.
Ein Hörsturz später ging es dann endlich los. 7 kurze Animationsfilme und ein Dokumentarfilm erwarteten uns. Danach ließen wir es uns natürlich nicht entgehen, die Kinder zu den Filmen zu befragen. Hallo, hat dir ein Film am besten gefallen?
Den mit den Würzen ein bisschen.
Was ist da passiert?
Meine Frau hat liebe Bilder gemacht.
Es ging um Füchse, die Liebesbriefe für die Königin gesammelt haben, die Fuchskönigin, weil sie traurig war, weil die Menschen keinen Liebesbrief für sie schreiben wollten und niemand ihren Liebesbrief geschrieben hat, aber die anderen Menschen immer Liebesbriefe bekommen haben, deswegen war sie traurig.
Also, welcher Film hat dir denn am besten gefallen?
Der mit der Oma.
Was ist da passiert?
Weiß ich nicht mehr, ich bin vergesslich.
Das Mädchen hat so getan, als ob die Oma gestorben ist. Und dann, obwohl die geschlafen hat, dann hat die Oma gesagt, was spielst du denn? Das fand ich echt cool, dass sie Friedhof gespielt hat.
So, welcher Film hat dir am besten gefallen und warum?
Der beste Film, der mir gefallen hat, der arabische Film, wo arabische Sprachen da war. Das war einfach zu schön.
Ich fand das, wo die sich an der Hand geschnitten hat, ein bisschen cool.
Wieso fandst du das cool?
Weil ich gruselige Dinge mag.
Der letzte Film hat mir am besten gefallen, weil der war am witzigsten.
Worum ging's da?
Es gab da jemanden im Schwimmbad, der wollte von einem Sprungbrett springen. Und dann hat er sich die ganze Zeit nicht getraut.
Aber er hatte die ganze Zeit Ausrede und wollte das und das nicht.
Das ist mit mir auch immer so ungefähr. Vor allen Dingen bei Hausaufgaben.
Und dann hat er es gemacht und dann ist er da so lang gelaufen und das Sprungbrett war so lang. Dann hat sich das Sprungbrett gebogen und ist nach unten. Dann dachte er,
das ist voll easy und dann ist er hoch ganz weit gesprungen.
Und weil das so ein langes Sprungbrett war, richtig hoch.
Und ist dann rückwärts reingeflogen.
Und gab es einen Film, der dir nicht so gut gefallen hat?
Ja, das mit der Oma, der war zu traurig.
Das Film mit dieser Familie, wo die einen Fisch aus Wasser rausgenommen haben und gekocht haben, das hat mir nicht gefallen, weil das zu wild war einfach.
Und wie fandst du das, dass zwischendurch diese kurzen Interviews waren und dass man Fragen stellen konnte?
Das fand ich toll.
Würdest du nochmal hierher kommen und dir solche Filme anschauen?
Ja.
Also hat euch die Vorstellung sehr gut gefallen?
Ja.
Nun zu unserem letzten Beitrag. Ein Interview mit der Regisseurin Katharina Pethke und der Hauptdarstellerin Lale des Films Uncanny Me.
Den hast du doch gesehen, oder? Worum ging es in Uncanny Me?
Uncanny Me behandelt Lale, ein Model, das einen virtuellen Avatar von sich selbst kreieren möchte, um mehr Freiheit in ihrem Leben und Job zu haben. Der Film beleuchtet die Zukunft und macht einem klar, dass sie jetzt schon hier ist.
Das klingt super interessant, aber auch ein bisschen nach Science Fiction.
Das ist gar nicht so falsch. Die Regisseurin hat den Film selbst als Sci-Fi-Dokumentation beschrieben, obwohl Doku und Fiktion ja gar nicht so zusammenpassen. Aber genau das ist der Kern des Films. Er zeigt die Grenzen der beiden Genres auf.
Hi, hier ist Mathilda von den DocSpotters und ich habe mir den Film Uncanny Me angeschaut. Darin geht es um das Erstellen eines digitalen Avatars und natürlich auch die Fragen und Bedenken, die sich rund um dieses Thema drehen. Bei mir sind jetzt die Filmemacherin Katharina Pethke und Protagonistin des Films Lale. Schön, dass ihr da seid. Lale, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, einen digitalen Avatar von dir zu erstellen?
Das war tatsächlich irgendwie ein organischer Prozess. Zuallererst bin ich auf die Idee gekommen, dass es Avatare überhaupt gibt, dass es diese Möglichkeiten überhaupt gibt durch meinen Freund Vincent, der auch in dem Film zur Sprache kommt. Vincent ist digitaler Creator und arbeitet ganz viel mit Animation. Und er hat mich dann mal angerufen und gefragt, was ich von der Möglichkeit halten würde als Model, meinen Körper zu digitalisieren und meinen Körper für mich arbeiten, dieses digitale Double für mich arbeiten zu lassen. So fing der ganze Kreislauf an und dann in Gesprächen mit der Filmgarnitur, die den Film produziert haben, und natürlich mit Katharina, sind wir immer tiefer da eingedrungen in die Materie. Ja.
Okay, und Katharina, wie bist du auf die Idee gekommen, über dieses Thema einen Film zu machen?
Ich beschäftige mich seit über 10 Jahren mit der Frage nach dem Porträt im Film. Also mich interessiert das, was passiert da eigentlich, wenn man von jemandem ein Bild erstellt und das andere anschauen lässt. Und was passieren da für Dynamiken und so weiter und so fort. Und in dem Fall jetzt ist das halt für mich besonders spannend gewesen, weil es ja zumindest potenziell die Möglichkeit besteht, dass dieses Double, also dieses Porträt, das von Lale entsteht, ein Eigenleben bekommt. Also nicht nur ein Abbild ist, sondern etwas, das auch autark arbeiten kann und sein kann. Und das habe ich total interessant gefunden als Gedankenspiel erstmal und habe dann mit Lale angefangen, darüber nachzudenken, was das für ein Film sein kann.
Lale, wie man ja schon mitbekommt, ist das sowohl auch für dich und deine Familie, dass ihr auch schon viele Bedenken dabei habt. Wie genau sehen die aus?
Ich glaube, die Bedenken, die wachsen in jedem von uns, wenn man sich länger mit diesem Thema befasst. Erstes Gedankenspiel ist, habe ich noch Kontrolle über diesen Avatar, wenn er da draußen im Netz rumschwirrt? Wer könnte sich daran bereichern? Was ist, wenn irgendwelche Leute was mit diesen Dateien anfangen? Irgendwelche Dinge produzieren oder erstellen, irgendwelche Videos oder Fotos, die mir nicht gefallen. Ich meine, das Ding hat immer noch mein Gesicht. Irgendwie werde ich dafür zur Verantwortung gezogen. Bin ich dafür verantwortlich, wenn ein offensichtlicher Avatar von mir, der aber so aussieht wie ich, auf einmal irgendetwas in den Vordergrund steht, egal ob das jetzt politisch ist oder sonst wie, was ich persönlich nicht gut heiße. Bin ich dafür verantwortlich und wie kann ich da Kontrolle ausüben? Und dann natürlich auch, was hat das Ganze rechtlich zu bedeuten? Also wem gehört denn der Avatar? Dem digitalen Creator oder mir, weil der aussieht wie ich? Was ist mit dem Recht am eigenen Bild? Also es geht, je länger man sich damit auseinandersetzt, desto mehr Fragen hat man. Und ich glaube, wir haben versucht in dem Film diesen Fragen nachzugehen. Ob wir sie nun schaffen, alle zu beantworten, ist natürlich eine andere Frage. Aber ich glaube, das findet man raus, wenn man sich den Film anschaut.
Trotzdem hast du dich ja dann dafür entschieden, dieses Avatar-Shooting zu machen. Wie ging es dir dabei? Weil du wirktest auch schon ein bisschen aufgeregt.
Das war jetzt total der Spoiler. Ja, wie ging es mir dabei? Naja, ich hatte mich ja vorher viel damit auseinandergesetzt. Das heißt, ich war positiv aufgeregt, definitiv. Gleichzeitig aber auch krass, dass es wirklich nur eine Momentaufnahme ist. Und danach werde ich als physische Lale nicht mehr gebraucht. Und das hat irgendwie ganz verquerte Gefühle in mir hervorgerufen. Ich würde sagen, interessant, war aber nicht das schönste Gefühl.
Katharina, wie war das für dich, diesen Prozess filmisch zu begleiten? Also könntest du dir auch vorstellen, einen Avatar von dir selbst erstellen zu lassen?
Für mich war total interessant zu sehen, der Unterschied zwischen diesen beiden Situationen. Wir haben ja am Anfang im Film, zeigen wir ja Lale und beobachten Lale dabei, wie sie im normalen Leben arbeitet und wie sie sich verwandelt und wie sie auch spielt und sich irgendwie mit dem Fotografen annähert und die so eine Sprache zusammenfinden. Und dann am Ende, ich sage, es ist ja nicht das Ende, aber es ist dann, die Entscheidung ist gefallen, das hast du ja gerade schon gesagt, sie macht es. Und dann ist da mehr oder weniger so ein Raum mit ganz, ganz vielen Kameraaugen. Die gucken sie von allen Seiten an und da ist überhaupt nichts mehr lebendig. Da ist wirklich Lale, wie sie da reinsteigt. Das ist für mich immer noch ein Moment von, es ist noch so viel offen. Wir wissen ja noch gar nicht, wo das alles hinführt. Und ich glaube, dass es halt jetzt gerade super wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen, weil sonst verselbstständigt sich das alles. Also alle scharren mit den Füßen. Das Metaverse ist kurz vor der Eröffnung sozusagen. Und das wird sich jeder und jede, die sich mit Social Media befasst, damit auseinandersetzen müssen, ob er oder sie einen eigenen Avatar von sich erstellen lässt. Und da muss es einfach Regeln geben. Und bevor es das nicht gibt, würde ich es, glaube ich, nicht machen.
Ist der Avatar jetzt wirklich fertig?
Qualität kennt keine Grenzen. Also ein Avatar ist ein digitales Kunstwerk, an dem man immer weiterarbeiten kann und das man immer weiterentwickeln kann. Das heißt, wahrscheinlich ist ein Avatar nie fertig. Wie es mir dabei ging, verrückt. Irgendwie war alles ganz einfach und seltsam, dass doch dieses ganze Gedankenkonstrukt auf diesen kurzen Moment runtergebrochen wird. Ganz einfach, weil man sich so viele Gedanken vorher gemacht hat, dass auch kein Monster ist, das vor mir steht, sondern einfach irgendwie ich selbst. Gleichzeitig war ich auch beruhigt, weil ich gesehen habe, dass der Avatar eben nicht ich ist und dass es doch Unterschiede gibt. Ich wurde nicht ersetzt, noch nicht.
Darauf zieht ja auch so ein bisschen der Titel des Films, Uncanny Me. Also es gibt diesen Begriff Uncanny Valley und das ist der Moment, in dem etwas, das nicht menschlich ist, aber so ähnlich ist, als wäre es menschlich, dass es dann so einen Abstoßungsmoment gibt in Geschichten oder in Filmen zum Beispiel. Also wenn es zu nah an uns rankommt, obwohl wir wissen, dass es das nicht echt ist, dann müssen wir es so, dann identifizieren wir uns nicht mehr damit. Deswegen sind auch viele Avatare, sehen noch so comic-mäßig aus, weil das sozusagen diese Akzeptanz viel stärker ist, wenn es eben nicht so echt aussieht. Und deswegen haben wir mit diesem Begriff auch so gespielt, dieses Uncanny Me. Das ist das Lale oder ist das nicht Lale? Wem begegnet sie denn da eigentlich? Und wer von beiden ist eigentlich der Avatar?
Setzt du den Avatar jetzt tatsächlich auch beruflich ein oder noch nicht? Oder wirst du ihn gar nicht einsetzen beruflich?
Ich glaube, das ist ein nächstes Kapitel, das noch nicht geschrieben ist. Kommt in jedem Fall auch auf Angebote an. Ne? Es gibt definitiv Dinge, für die würde ich meinen Avatar nicht einsetzen wollen. Aber wir werden sehen.
Katharina, denkst du, dass digitale Avatare in Zukunft eine größere Rolle spielen werden und halt, wie werden sie die Menschen beeinflussen?
Ich glaube schon, dass es in der nächsten Zukunft, also in der ziemlich nahen Zukunft, immer mehr darum gehen wird, dass sich ganz viel eben im digitalen Raum stattfindet und abläuft und dass es auch jetzt noch so erscheint wie damals in den 80ern das Internet, so dass keiner so richtig Bescheid weiß und alle das nicht ernst nehmen. Ich glaube, dass wir das sehr, sehr ernst nehmen sollten und dass es in der Zukunft eben nicht mehr Zoom-Konferenzen über 2D-Kacheln gibt, sondern dass wir uns mit unseren Brillen treffen und uns am Strand von, keine Ahnung, Hawaii treffen können und uns da irgendwie am Strand eine Konferenz liefern können und dass da die Avatare dann eben auch eingesetzt werden. Und dann ist es natürlich, geht es schon darum, dass die auch menschliche Eigenschaften mitbringen müssen, weil du machst ja in solchen Konferenzen auch wichtige Sachen. Du triffst Entscheidungen miteinander, du bekommst eine Zusage oder eine Absage, Interviews und so weiter. Und da geht es natürlich schon darum, dass das auch dich repräsentieren soll in solchen Momenten. Und das muss dann sympathisch sein und dann muss das irgendwie ja, dir entsprechen auch.
Ja, dann vielen Dank, dass ihr euch beide Zeit genommen habt. Mehr zum Film Uncanny Me findet ihr wie immer auf unserem Blog doc-spotters.de. Ja, das war's mit dem Interview und vielen Dank.
Das war's dann auch schon mit unserem Radioauftritt.
Aber wenn ihr jetzt noch mehr von uns sehen, hören oder lesen wollt, könnt ihr gerne auf unserem Blog doc-spotters.de nachsehen und euch unseren Instagram-Account DocSpotters anschauen.
Wir bedanken uns noch herzlich bei unseren TeamerInnen, den interviewten FilmemacherInnen und allen, die uns über die Woche unterstützt haben.
Bis zum nächsten Mal.
Wait, es gibt kein nächstes Mal.
Na gut, dann kommt jetzt aber trotzdem noch ein Song, der letzte Song.